So, guten Abend zusammen. Wir wollen das Studium des Hagai-Briefes fortsetzen. Und bevor wir das tun, möchte ich euch bitten, zum Gebet aufzustehen. Auch für den heutigen Abend wollen wir danken. Für die Gelegenheit, für die Möglichkeit, Herr, für dieses Vorrecht, in diese Art und Weise zusammenzukommen, als deine Gemeinde vor dich zu treten und von dir alles zu empfangen. Du hast es selber gesagt und es verheißen. Und so glauben wir das auch, dass der Mensch eben nicht von Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus deinem Mund hervorkommt. Und in diese Sehnsucht haben wir, Herr, dass du uns ernährst, dass du uns kräftigst, dass unser geistiges Leben wächst und gestärkt wird. Und ich möchte bitten, Herr, dass der heutige Abend dazu beiträgt, Herr, dass das geschieht, dass wir ja, mündig werden und erwachsen werden, indem wir wissen, Herr, was dein Wille ist, indem wir verstehen, Herr, was du uns zu sagen hast. Öffne uns die Augen des Herzens, öffne uns die Ohren, Herr, dass wir dein Reden wahrnehmen aus deinem Wort. Schenke Weisheit, schenke Klarheit, auch in der Verkündigung und der Lehre. Ja, wir sind auf dich angewiesen und ich bin auf dich angewiesen und bitte darum. Amen. Wir beschäftigen uns mit dem Buch Hagai, mit einem kleinen nachexilischen Propheten. Und wir sind so gestartet, dass wir uns erstmal einen großen Überblick über das Buch uns verschafft haben. Ich würde sagen, einen thematischen Überblick so vom Buch Hagai, wie es gegliedert ist. Und man kann es in 5 Einheiten gliedern. Das haben wir das erste Mal angeschaut und somit einen ersten Eindruck zu diesem Buch bekommen. Dann sind wir weitergegangen das letzte Mal und haben uns versucht damit auseinanderzusetzen, überhaupt mit der Botschaft des Propheten. Welche Funktion hat der Prophet? Hagai ist ein Prophet und damit wir recht verstehen, was sein Anliegen ist mit dem Schreiben von dem Buch, muss man auch mit der Berufung und mit der Botschaft der Propheten klar werden. Und das habe ich versucht, euch deutlich zu machen vom Hintergrund des hebräischen Kanons. Von Lukas 24, damit es klar ist, dass es keine selbst erfundene Gliederung, sondern von Lukas 24 teilt Jesus selber das Alte Testament in 3 Teilen. Wer weiß doch, in welche 3? Was ist der erste Teil? Mose, bezeichnet als das Gesetz, richtig? Dazu gehören welche Bücher? Welche? Die ersten 5 Bücher Mose, ganz genau. Dann der zweite Teil, das sind die Propheten. Und das ist natürlich für uns wichtig, weil wir beschäftigen uns ja mit den Propheten. Also da geht es um die Propheten. Und der dritte Teil, das sind die Psalmen oder Weisheitsliteratur genannt. Ganz genau. Sehr gut. Das ist schon, ich freue mich, dass das hängen geblieben ist. Und wir haben ein bisschen uns damit beschäftigt, dass man die Propheten nochmal genauer anschauen kann und unterteilen kann, nämlich in die vorderen Propheten und die hinteren Propheten. Und danach nochmal in die Großen und die Kleinen. Genau. Aber bevor man in die Große und Kleine einteilt, muss man darüber Klarheit haben über die vorderen und die hinteren Propheten. Welche sind das nochmal, die vorderen Propheten? Wer weiß das? Nein? Ja, sehr gut, dass Wiederholung hilft, gell? Samuel? Dann? Die Richter? Dann? Könige. Ganz genau. Und was kommt vor Samuel noch? Was kommt sofort nach Mose? Welches Buch? Josua. Es tut mir leid, wenn aber es ist gut, dass wir solche Dinge, wir lieben unsere Bibel, gell? Und das ist das Fundament unseres Glaubens. Und da müssen wir uns auch gut in ihr auskennen und fundiert da sein. Also Josua, Samuel, Richter und dann kommen eben die Könige. Und die bezeichnet man als die vorderen Propheten. Wir kennen sie als Geschichtsbücher, aber im eigentlichen Sinne sind das vordere Propheten. Warum sind das vordere Propheten? Weil sie uns den Hintergrund aufzeigen, warum es Propheten braucht. Die vorderen Propheten bereiten sozusagen das Wirken der Propheten vor. Sie bereiten nicht nur vor, sie zeigen uns einfach diesen geschichtlichen Hintergrund, auf den man versteht, warum braucht es Propheten. Und es wird deutlich, warum braucht man Propheten? Weil das Volk Gottes Gott verlässt. Und somit schickt Gott Prediger, ich will das jetzt ganz bewusst mal so sagen, schickt Gott Prediger zu seinem Volk, die eine Botschaft haben. Und welche ist die Hauptbotschaft der Propheten? Kehrt um. Wir kennen das als bekanntes Tut Buße, richtig? Das ist die Hauptbotschaft. Also tut Buße. Und dann umkehren zu Gott bedeutet, Freunde, das Wort Buße, sowohl vom Hebräischen wie auch vom Griechischen, bedeutet umdenken. Das bedeutet mit Sicherheit die Trauer und das Weinen. Das ist der äußere Ausdruck des Umdenkens. Warum? Weil wenn der Mensch sein Leben lebt und eben gegen die Maßstäbe Gottes lebt und in der Rebellion gegen Gottes lebt und er ist voll davon überzeugt, dass das Richtige ist, dass das gut für ihn ist und dass er diesen Weg gehen will. Und wenn er diesen Weg geht und lebt in dieser Rebellion mit Gott und Gott sich ihm offenbart, Gott einen Propheten schickt, einen Boten, einen Prediger und sagt, ich bitte dich, kehre um, dann muss zuerst ein Umdenksprozess stattfinden. Das heißt, diese Person oder eben dieses Volk muss merken, oh, das ist der falsche Weg. Das muss da oben was passieren. Das hat was mit Erkenntnis und mit Begreifen des Willen Gottes zu tun. Im Verstehen, dass das genau das Gegenteil von dem, was Gott will, was ich lebe. Das hat was mit Buße zu tun. Das muss ein Umdenken stattfinden. Und dieses Umdenken hat zur Folge, dass derjenige, der eben Buße tut, er begreift, mein ganzes Leben habe ich in der Rebellion gegen Gott gelebt. Und dann wird das ihn nicht frohlocken und er wird nicht denken, juhu, sondern das wird ihn sehr traurig stimmen. Darum geht wahre Buße einher mit einer Betrübnis. Wir würden sagen mit Tränen. Das geht einher, dass ein Mensch zusammenbricht in seinem Herzen und sagt, oh Herr, gegen dich habe ich gesündigt. Es reut ihn. Und er bekennt und sagt, oh, ich will umdenken. Und dann bedeutet somit Buße tun Folgendes. Ich bin vorher so gelaufen und ich dachte, das ist der richtige Weg. Dann offenbart sich Gott zu mir, sagt, Willi, das ist der falsche Weg. Ich tue Buße, ich drehe mich um und laufe genau in die gegengesetzte Richtung. Das ist Buße. Es ist nicht nur sagen, es tut mir leid. Und dann geht es wieder von vorne weiter. Also es kann sein, dass man auf dem Weg und dann immer wieder kurz zurück, das ist schon klar. Aber Buße ist nicht das. Ich gehe und sage, oh, es tut mir leid, Herr. Und dann gehe ich gerade so weiter. Das ist nicht die Buße, die Bibel beschreibt. Das heißt, es ist ein Umkehren, eine Umkehrbewegung. So, und das ist die Botschaft der Propheten. Kehrt um. Und jetzt zu wem müssen sie umkehren? Zu Gott selbst. Und wenn die Bibel sagt, kehrt zurück zu Gott, dann wie kehrt man um zu Gott? Wohin geht man? Direkt in den Himmel? Irgendwann mal wird das sein. Aber wie kehrt man zu Gott um? Wo finden wir sie? Ja. Umkehr zu Gott, die Hinwendung zu Gott bedeutet Hinwendung zu seiner Offenbarung. Das ist der Ort, wo Gott sagt, hier bin ich. Das bin ich. Das heißt, das ist mein Wille. Und wenn wir Buße tun, dann gehen wir zurück und sagen, wir gehen zurück zu dem Willen Gottes. Wo ist aber der Wille Gottes offenbart? In seinem Wort. Das heißt, die Buße geht einher mit wieder der Zurückkehr zu dem Wort Gottes. Ja, circa 500 Jahre haben wir die Reformation gehabt, richtig? Die Gemeinde oder die Kirche ist durch eine tiefere, finstere Zeit gegangen. Und dann geschah eine Bußbewegung. Und wohin führte sie? Zurück zu Schrift. Ihr wisst, von welcher Reformation ich rede? Die von unserem guten Martin angestoßen ist, Martin Luther. Und da ist diese Hinwendung wieder zu Gott und diese Hinwendung war zu der Schrift. Und dann geschah, dass das Ströme des Heils und des Segens kamen, bis dann wieder vergessen wurde. Aber das ist das eine. Also der Prophet ruft zurück zu Gott und ruft zurück zu der Schrift, zu der Offenbarung, zu dem Willen Gottes. Und dann warnt er, beziehungsweise dann kommt dieses prophetische Element, über das wir schon gesprochen haben, und das was das Eigentliche wir oft als Prophetie verstehen ist, dass er in die Zukunft etwas sagt. Und er verheißt nämlich in der Zukunft zwei Dinge. Welche waren das nochmal? Segen und Fluch. Segen und Fluch, warum? Beiden auf Grundlage des Umkehrens oder eben nicht Umkehrens gibt es in die Zukunft eine Verheißung. Wer Buße tut und umdenkt, umkehrt, der Segen. Wer nicht? Fluch. Und jetzt kommen wir immer mehr zu dem Eigentlichen. Und warum? Wir werden das auch im Laufe der Zeit nochmal anschauen. Was ist die Botschaft aller Propheten? Wo finden wir an einem Ort und an einem Platz beides, Segen und Fluch? Wo gibt es einen Ort in der Zukunft der Propheten, die Propheten verheißen haben, wo wir das sehen, nämlich Segen und Fluch? Am Kreuz. Am Kreuz, da sieht man, was ist die Konsequenz, wenn keine Buße getan wird. Was ist die Konsequenz der Sünde? Der Sündelohn ist der Tod. Spricht nicht die Bibel, dass verflucht ist der am Holz hängt? Ja, ganz genau. Der am Holz hängt. Das heißt, Jesus wurde für uns zum Fluch, für unsere Sünder. Das ist, was der Prophet verheißt nach vorne. Und aber genauso an diesem Kreuz und genau durch diesen Fluch und durch dieses Gericht wurde für uns Segen gegeben. Und darum, liebe Geschwister, jeder Prophet, der gekommen ist und verkündigt dem Volk und aufruft zu Buße aufruft, hat nur eine Botschaft und ein Ziel. Er verkündigt Jesus Christus. Jeder Prophet, der aufgestanden ist, hat eine Botschaft. Die Umkehr zu Buße in dem Ort, wo Segen und Fluch zusammenkommen. Wir werden das etwas intensiver anschauen. Nur als Beispiel möchte ich das euch kurz zeigen. Geht man wieder kurz zurück zum Lukas-Evangelium. Da sind wir gestartet letztes Mal. Lukas 24, richtig? Und jetzt schaut mal kurz vorher Lukas 24, was er den Jüngern, die nach Emmaus gehen, sagt. Lukas 24, ab Vers 25 starten wir. Ah, da oben hängt eine Uhr, da muss ich meine nicht ausziehen. Also, schaut mal ab Vers 25. Die Begebenheit ist folgende. Ich denke, ihr habt schon mal gelesen, gehört, in der Sonntagsschule oder in Predigten, wie auch immer. Die Emmaus-Jünger gehen zurück. Die Emmaus-Jünger heißen nicht, das ist nicht ihr Nachname, sondern sie heißen oder werden so benannt, weil der Ort Emmaus heißt, wo sie hingehen. Das heißt, sie kommen von da. Also diese Jünger, die gehen und sind total betrübt und total verängstigt und niedergeschlagen und mutlos. Die haben so lange Gesichter. Und die gehen nach Hause und dann, was passiert? Jesus kommt doch nebenbei, gell? Aber die erkennen nicht. Der kann das. Und er geht nebenbei und stellt sich ein bisschen blöd. Und wenn ich das so sage, dann in alle Ehrfurcht. Das nicht, ihr versteht, was ich meine. Er stellt sich so, er sagt, Leute, was seid ihr so traurig? Was ist mit euch los? Und die gucken ihn an und sagen, bist du der Einzige, der hier keine Ahnung hat, was jetzt gerade geschehen ist? Kommst du aus dem Ausland? Du fragst dich, warum wir so gucken? Und die schütten das ganze Herz aus und sagen, wir verstehen es nicht mehr. Wir haben die ganze Zeit auf den einen gewartet, auf den Messias. Und dann kam einer, nämlich der Jesus von Nazareth, und wir waren fest davon überzeugt, er ist der Messias. Und wir haben all unsere Hoffnung auf ihn gesetzt. Und dann ist er aber gestorben, gekreuzigt und in Grab gelegt. Und über das sind schon 3 Tage hin. Und was nun? Und jetzt denken sie, wo war das? Das war's. Keine Hoffnung. Die sind durcheinander. Ihr Glaube, ich will so sagen, ihre Theologie, ihr Verständnis, ihr Bibelverständnis ist vollkommen ins Wanken gekommen. Die haben keinen Plan mehr, was jetzt richtig und falsch ist. Warum ist er gestorben? War er doch der Falsche? Müssen wir doch auf einen neuen wieder warten? Und jetzt schaut mal, was Jesus zu ihnen sagt, Kapitel 24, Vers 25. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben. Und jetzt, was steht's bei euch? Was die Propheten geredet haben. Ich sage, was ist los mit euch? Wieso seid ihr unverständig, zu träge zu glauben? Ihr seid zu faul, könnte man fast so sagen. Aber was zu glauben? Was die Propheten geredet haben. Ich formuliere das andersrum. Vielleicht Jesus sagt, wieso seid ihr so betrübt? Wieso freut ihr euch nicht? Habt ihr denn nicht verstanden, was die Propheten gesagt haben? Ich will das nochmal andersrum sagen. Merkt ihr denn nicht, dass jetzt gerade sich all das erfüllt, was die Propheten geredet haben? Das ist kein Unglück. Ihr müsst nicht Trübsal blasen, ihr müsst nicht solche Gesichter haben, ihr müsst froh sein, weil ihr eigentlich merken könntet, dass was jetzt gerade passiert, passiert das, was die Propheten schon so viele Jahre vorausgesagt haben. Schaut mal Vers 26. Was haben die gesagt? Musste nicht der Christus dies Leiden und seine Herrlichkeit hineingehen und von Mose an, nämlich aus dem ersten Teil der Schrift, und von allen Propheten, nochmal, was steht da, von einigen Propheten? Nee, gell? Steht bei euch auch allen? Wirklich allen? Wenn Jesus sagt allen, dann glauben wir das allen. Oder sagen wir, nein, Jesaja, ja klar, Jesaja, wahrscheinlich noch Micha, weil da ist der Geburtsort und so. Von allen Propheten anfangend erklärte ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Und öffnete ihnen die Augen. Und ihr, wie das ausging, wisst ihr, gell? Dann brannte ihr Herz. Und sie sind nicht über Nacht zu Hause geblieben, sondern sind sie aufgestanden und wir sind lebendige Fackeln zurück nach Jerusalem gelaufen. Die haben keine Taschenlampe gebraucht, gar nichts. Sie haben so gebrannt. Und die sagten, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift öffnete? Freunde, zum ersten Mal, obwohl sie die Propheten so gut gekannt haben, von klein mit den Aufgewachsenen, von klein auf sie richtig verstanden haben, haben sie nicht erkannt, von was die Rede ist. Auf einmal aber brennt ihnen sehr Herz und die denken, oh, ach, das ist die eigentliche Bedeutung. Hier ist ja die Rede die ganze Zeit ja, von dem Messias. Es ist ja die Rede von dem, was Jesus gerade getan und tut. Und da, schaut mal, und das verändert sich das Gesicht von denen. Das sind keine langen Gesichter mehr. Die sind froh und begeistert und gehen zurück und denken, das müssen jetzt alle hören. Die Schrift erfüllt sich. Mir ist eins wichtig, das heißt, von allen Propheten erklärte Jesus über sich. Das heißt, wer gehört mit Sicherheit dazu? Auch? Haggai. Auch Haggai. Wir werden Haggai nicht richtig verstanden haben, wie Jesus meint, wir es verstehen, wenn wir nicht begreifen, was das mit Jesus zu tun hat. Okay? Das ist wichtig. Ich meine wirklich, das heißt, jeder Prophet, der aufgestanden ist, hat von Jesus geredet. Und wir müssen wissen, wie. Und Haggai hat genau die gleiche Botschaft. Er ist aufgestanden, er wurde geschickt von Gott mit einer Botschaft. Erzähl ihnen etwas von Jesus. Prophezei ihnen von dem Ort von Segen und Fluch. Zeige den Ort, wo der Fluch besiegt und wie man zum Segen kommt. Was ist dieser Ort? Du warst da nicht weit weg, hast du gesagt hast, die Gemeinde, der Tempel. Darauf werden wir noch gleich kommen, weil das ist ja ein Stück weit. Aber darüber brauchen wir ein bisschen mehr Klarheit. Ich möchte ein, zwei Stellen euch nochmal zeigen, um das zu belegen. Und schon merken wir, was ist die Botschaft der Propheten und so des Haggais. Geht mal mit mir in die Apostelgeschichte. Rede ich zu schnell? Manchmal schon, ja. Bisschen langsamer. Das ist auch so, das Herz ist voll und die Zeit ist wenig. Und dann, ich bemühe mich, dass ich verstanden werde. Also, Apostelgeschichte. Schaut mal in der Apostelgeschichte, als Petrus, nachdem er mit Johannes den Lahmen an der Pforte Salomon heilt und er dann aufsteht und erklärt, was da geschieht. Weil die sagen genau das Gleiche. Was passiert hier? Warum steht da dieser auf einmal auf? Warum wird er geheilt? Jetzt erklärt Petrus ihnen, und schaut mal, Kapitel 2, ab Vers 17, möchte ich euch vorlesen, was da steht. Vers 17. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Das ist ganz schön mutig, gell? Aber dann. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten voraus verkündigt hat, dass der sein Christus leiden sollte, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit die Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. So, nochmal, er sagt Folgendes. Freunde, nicht wir haben den lebendig gemacht, geheilt, das war nicht wir, das war Jesus. Dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt. aber der ist auferstanden. Und dieser Jesus hat das getan. Und er hat es das getan, damit erfüllt würde, was durch den Mund, und jetzt schaut mal mit mir nochmal genau, durch den Mund aller Propheten verkündigt wird. Ich wiederhole nochmal, hier ist die Botschaft, das, was da geschieht, ist die Erfüllung aller Propheten und somit auch von Haggai. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich das sage. Nicht, weil ich das so lange hinauszögern möchte, bis wir endlich mal mit dem Haggai loslegen. Aber wir brauchen die Klarheit, was ist die Botschaft. Sonst lesen wir nur wieder die Dinge, die wir immer schon gelesen haben. Das sind ja nur zwei Kapitel. Ich denke, wir haben schon oft das Buch Haggai gelesen. Und dann bleibt es bei der Geschichte. Und dann, ich kann es euch vorlesen, sagen, was da passiert ist. Und schön, danke. Entschuldigung, das zeugt von Mündigkeit. Und da, 3,17, ja. Da, wenn ihr gedacht habt, was hat der für eine komische Bibel, das steht ja woanders. Nein, das ist Kapitel 3,17 ist es und nicht 2,17. Sehr gut. Durch den Mund aller Propheten. Und dann, dann sagt er weiter, schaut mal, ab Vers 22 oder ab Vers 21. Dann muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Immer wieder das Gleiche. Das, was Jesus tut, ist das, was Gott durch den Mund aller Propheten immer und immer und immer geredet hat. Vers 22. Einen Propheten wird der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir, auf ihn sollt ihr hören. In allem, was euch reden wird, es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll von dem Volk ausgerottet werden. Merkt ihr das? Jesus wird selber als wer bezeichnet? Als ein Prophet. Und jeder, der auf diesen Propheten hört, wird gerettet. Wer auf ihn nicht hört, wird ausgerottet werden. Wer nicht auf diese Botschaft von diesen Propheten hört. Und dann Vers 24. Aber auch alle Propheten von Samuel an, der Reihe nach, so viele geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Ich denke, das reicht doch, oder? Um zu begreifen, was ist die Botschaft der Propheten? Alle Propheten redeten von den Tagen Jesu. André. Gute Frage. Nicht, dass Mose kein Prophet war, aber ich denke, weil Samuel zu diesen typischen klassischen Volkspropheten gehört. Das heißt, zu diesen Propheten, die zu dem Volk diese Bußpredigt predigten. Ist der klassische Volksprophet. Ja. Bei Samuel ist erstmal die Könige und da kam das all das, als die Rebellion, als die Vorgeschichte. Mose wird mit der Botschaft schon vertraut oder als Prophet, aber er zählt noch als zu diesem Gesetz, obwohl er ein Prophet war. David ist ja auch ein Prophet gewesen, aber er war auch König. Wird aber nicht explizit als Prophet so aufgezählt hier. Okay, also, wer war der letzte alttestamentliche Prophet? Nicht Maleachi, Johannes der Täufer. War der letzte alttestamentliche Prophet, also im Sinne des Alten Testaments, in diesem Verständnis des Alten Testaments. Nochmal, was ist die zentrale Aufgabe des Propheten gewesen, zurückzurufen zu Gott, der eben in Jesus Christus an diesem Ort einem das Leben schenkt, Segen bringt und den Fluch beseitigt. Das ist die Botschaft der Propheten, Buße. Geht mal ins Markus-Evangelium. Markus-Evangelium, Kapitel 1. Es ist doch schon interessant, gell, dass eigentlich in diesem Sinne Maleachi als letzter Prophet von unserem AT-Kanon, also von unserem Alten Testament, bekannt. Und dann haben wir eine lange Zeit des Schweigens. Kein Prophet ist seit dieser Zeit aufgestanden. Und dann, kurz bevor Jesus geboren wird, bevor dieser eine, von dem alle Propheten geredet haben, bevor er die Bühne dieser Welt betritt, wer wird zuerst geboren? Johannes. Und das findet ihr in jedem Evangelium, richtig? Jeder Evangelist leitet das Evangelium von Jesus Christus mit dem Hinweis auf den Johannes. Warum? Weil jeder Evangelist macht deutlich, jetzt kommt der letzte Prophet, der hinweist auf Jesus, jetzt kommt er. Jetzt kommt, von dem alle Propheten geredet haben. Und der Johannes bildet sozusagen diesen Abschluss. Unmittelbar vor Jesus steht nochmal ein Prophet auf und sagt, was? Tut Buße. Ich lese euch vor, Markus Kapitel 1, Abvers 1. Anfang des Evangeliums von Jesus, des Sohnes Gottes. Wie in den Propheten Jesaja geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten von deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jesaja prophezeit, gell? Und spricht, dass nochmal ein Prophet kommen wird, der das Kommen des Messias vorbereitet. Und der Prophet Jesaja prophezeit über den nächsten Propheten, nämlich über Johannes den Täufer. Und er wird etwas machen, er wird die Wege gerade machen. So, Johannes war vom Beruf was? Straßenbauarbeiter? Wegweiser. Also was hat er gemacht? Er ist in die Wüste und dann waren so Berge und Steine und dann hat er so Meisel und Schaufel genommen und wie heißen die Rüttler und hat dann den ganzen Tag bereitet, damit die Leute schön gerade zu Jesus kommen könnten. Auf einem schönen, geraden, asphaltierten, ebenen Weg und nicht gestolpert sind. Und wo Berge waren, hat er die Berge platt gemacht. Und wo Täler waren, hat er sie aufgefüllt. Die Prophezeiung kennen wir auch, gell? Dass die Täler geschüttet werden und die Berge werden, es wird kein Berg mehr geben und dann wird der Weg frei sein, gell? Zu dem Berg des Herrn. Darf ich etwas provokativ etwas sagen? Und manche glauben, dass das buchstäblich in dieser Weise passieren wird. Dass es so ein Erdbeben geben wird und dann wird es auf dieser Welt kein Berg mehr geben. Sie verstehen das buchstäblich, weil wir ja die Bibel ja wörtlich auslegen. Aber das wurde über Johannes übrigens gesagt. Und als Johannes kam, ich kann mich nicht erinnern, dass die Bibel berichtet, dass es irgendein Erdbeben gab, der all die Natur völlig auf den Kopf gestellt hat und die Berge platt gemacht hat. Wir leben hier umgeben von den sieben, sind das Kaisersberge, gell? Wie heißen die? Also durch drei, nicht sieben. Wäre aber auch gute Zahl, drei. Ja. So, das ist damit nicht gemeint, sondern er wird, auf welche Weise wird er den Weg bereiten? Von welchen Straßen ist die Rede? Von welchen Bergen müssen platt gemacht werden? Es sind von Hindernissen, die uns hindern, damit wir zu Jesus kommen, dass wir ihn erkennen und dass wir ihn annehmen. Es ist nicht buchstäblich von einem Berg und von einer Straße und einem Tal die Rede. Aber was ist sein Handwerkzeug? Wie bereitet er das vor? Lesen wir ab Vers 4. Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Was war sein Werkzeug? Eine Schaufel? Die Predigt. Und was predigt er? Buße. Sünde. Er überführte das Volk von ihrer Rebellion gegen Gott. So, das ist nicht der beliebteste Job, wie der Straßenbauer der auch nicht der beliebteste ist. Das ist ein harter Job übrigens. Aber er war notwendig. Warum? Denn ohne Erkenntnis der Sünde keine Erkenntnis von Errettung. Keine Erkenntnis der Notwendigkeit eines Erlösers. Kein Verständnis, wer Jesus Christus ist. Wenn man die Propheten nicht versteht, versteht man nicht, wer Jesus ist. Und warum es ihn braucht, wenn man diesen Ruf der Buße nicht versteht, was er beinhaltet, wird man nicht begreifen, wer Jesus ist. Und man wird mit solchen langen Gesichtern rumlaufen und denken, hey, was ist hier los?
Das heißt, dass die Aufgabe des Johannes in der Art und Weise, wie er vorbereitete, dass man Jesus erkannte, war, den Menschen von ihrer Sündhaftigkeit zu überzeugen. Und er tat das knallhart, richtig? Er beschimpfte die religiöse Schicht mit Otternbrut. Ja? Das ist eine sehr, sehr, sehr... Er war nicht überall beliebt, aber doch geachtet, weil sie wussten, dass er ein Prophet war. In dieser Weise also bereitete Johannes den Weg, als der Prophet, wie all die alttestamentlichen Propheten hinführen, bereitete er auch in der gleichen Weise das Kommen Jesu vor. In ähnlicher Weise eben auch Hagai. Er ist in der gleichen Linie, mit dem gleichen Auftrag, mit der gleichen Botschaft. Warum sage ich das? Das heißt, wenn wir Hagai entdecken, müssen wir, oder lesen, müssen wir das entdecken. Müssen wir das suchen. Und beten, dass Gott uns Jesus Christus in Buch Hagai deutlich macht. Sonst, ich sage das wirklich mal ernst, sonst ist es nur die Geschichte Israels, die irgendwann, nämlich ungefähr 500 vor Christus geschah und mit uns heute nicht viel zu tun hat, als dass wir nur wissen, aha, das geschah damals. Die Schrift und das Zentrum der Schrift und jedes Schreibers der Schrift ist Jesus Christus. Das Anliegen jedes Schreibers war, von Jesus Christus zu zeugen. Und ich frage nochmal so ganz vorsichtig, liest du so die Propheten? Überhaupt liest du so das Alte Testament, Mose? Es geht, wir müssen dieser Spur folgen. Und so bezeichnet eben auch wie Petrus, so kam dann nach Johannes, kam eben Jesus. Und was war die erste Botschaft, die er gepredigt hat? Und darum heißt es, einen Propheten wie mich, sagt Mose selbst, wird euer Gott euch schicken, auf ihn sollt ihr hören. Er wird nichts anderes tun. Jesus ruft auf, kehrt um. Denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Seine Herrschaft, kehrt um. Das ist die Botschaft. In dieser Weise ist er König, Priester und Prophet. So, das ist die Botschaft der Propheten, als kurze Ergänzung zum letzten Mal. Das werden wir suchen müssen, auf der Spur, in den einzelnen Teilen. Inwieweit spricht Hagai über Jesus, über sein Erlösungswerk, über das, was Gott durch ihn und mit ihm und für ihn und zu ihm alles tut? Was sagt Hagai uns darüber? Und ich will schon so viel sagen, hier steht vor allem das Werk oder der Tempel im Fokus. Was hat Jesus Christus mit dem Tempel zu tun? Was ist die Bedeutung des Tempels? Darüber müssen wir nachdenken, wenn wir das Buch Hagai miteinander studieren. So, habt ihr kurz noch Fragen? Weil ich muss gleich einen kurzen Schwenk machen und euch in die Geschichte mit hineinnehmen. Das ist der nächste Schritt. Aber zum Verständnis von den Aufgaben der Propheten, was ist ihre Botschaft, um was geht's? Habt ihr da Fragen oder denkt, oh, da bin ich nicht mitgekommen? Welche Stelle war das nochmal? Oder ist das okay so für euch? Ansonsten einfach so strecken und kurz fragen. Dann wollen wir einen Schritt weitergehen. Bevor wir eben diese geistliche Dimension wahrnehmen, dürfen wir mit Sicherheit nicht die geschichtliche außer Acht lassen. Denn das, was Gott, alles, was damals geschah, geschah für uns zur Rettung und zum Vorbild. Alles, was aufgeschrieben wurde und was Gott mit seinem Volk tat, das ist aus einem Grund aufgeschrieben, damit wir durch das Lesen verstehen, wie Gott handelt, warum er handelt und was er vorhat. Es ist für uns als Beispiel. Darf ich euch das ganz kurz zeigen? Nur als Römer 15 zum Beispiel. Überall Material hier. Römer 15, um euch da einen biblischen Beweis zu geben. Römer 15, Vers 4, nur als Beispiel.
Paulus sagt Folgendes. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Das heißt, alles, was damals geschrieben wurde, das Buch Haggai, wurde mit einem Ziel geschrieben, nämlich für uns, für unsere Zeit, genauso auch für unsere Zeit, nicht nur damals, für uns. Warum? Damit wir durch das Ausharren, das heißt, wenn wir das lesen und sehen, wie Gott handelt und warum er handelt, dann bekommen wir Mut und Hoffnung. Und wir wissen, Gott kommt zum Ziel. Und dann werden wir das in unserem Leben sehen und in unserer Geschichte, wie Gott handelt. Das wird uns den Glauben stärken und wir werden ausharren, wir werden bleiben, weil wir gesehen haben, wenn Gott es damals so gemacht hat, dann wird er es auch heute so machen. Im 1. Korinther Kapitel 10 muss das sein, sagt er in einer ähnlichen Weise. Kapitel 10, Vers 11. Er spricht über, ab 6 schon. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösen gierig sind, wie jene gierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf zum Spielen. Auch lasst euch nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben und fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Interessanterweise, gell? Freunde, hören wir doch mal genau hin. Wen versuchten das Volk Israel in der Wüste? Was sagt Paulus? Christus. Das ist Wahnsinn, gell? Wie? Christus ist doch, den finden wir doch erst im Neuen Testament. Nein. Wenn Christus Gott ist, ist er Gott? Wer glaubt das? Ja, das ist gut. Wenn er Gott ist, dann ist er ewig, gell? Dann war er nämlich vor Ewigkeiten. Und er ist und er wird kommen, richtig? War er auch da zur Zeit Israels? Mit Sicherheit. Und wen versuchten sie, wenn sie Gott versuchten? Christus. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen versuchten, von den Schlangen umgebracht wurden. Und jetzt, murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von den Verderbern umgebracht wurden. Vers 11. Alles aber widerfuhr ihnen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Ich denke, das ist so deutlich, oder? Ihnen widerfuhr all das zum Vorbild. Das heißt, sie mussten durch diese Zeit durchgehen und Gott ließ auch diese Rebellion und auch diese Dinge zu, wo man denkt, warum macht er das? Aus einem Grund, damit wir daraus lernen. Es ist für uns ein Vorbild, damit wir sehen, wie Gott handelt. Was bedeutet Gott versuchen? Was bedeutet an ihn zu glauben? All diese Dinge. Nur als Beispiel, zwei Stellen, gibt noch viel mehr, aber die müssten reichen, um zu zeigen, dass als die Propheten es aufgeschrieben haben, war ihr Anliegen nicht einfach, okay, jetzt müssen wir einfach die Geschichte Israels festschreiben als Geschichtsbücher, damit wir nicht vergessen, wer wir sind. Nochmal, die Bibel ist kein Geschichtsbuch. Die Bibel ist nicht geschrieben, damit wir Geschichte haben. Wenn es so wäre, dann ist das übrigens ein sehr schlechtes Geschichtsbuch, weil es stehen viele Dinge nicht drin, die wir gerne von der Geschichte kennen würden, oder? Wie oft, seien wir doch mal ehrlich, wie oft haben wir die Bibel gelesen und kamen an Stellen und gedacht haben, wie war das da und da? Das steht ja nicht da. Uns interessiert immer meist das, was nicht dasteht, gell? Oh, dann bestimmt war das so und dann fangen wir an zu spekulieren und überlegen und zu rekonstruieren. Übrigens, die ganze historisch-kritische Theologie, die von Deutschland ausgegangen ist und die Welt verseucht hat, das heißt, diese bibelkritische Theologie, die hat so die Bibel gelesen, hat gesagt, da stehen so viele Dinge nicht, das kann nicht sein. Und die haben die Bibel zerpflückt und sind hin und haben versucht, bei den Philosophen und bei den Geschichtlern und bei den Orientologen und bei all den Wissenschaftlern und klugen Männern Informationen zu nehmen, um dann die Bibel zu prüfen, ob das die Geschichte richtig ist. Und kamen zu dem Schluss, nee, das passt nicht. Und haben die Geschichte, die Bibel verworfen und gesagt, das sind nur Mythen und Sagen. Die Bibel ist nicht dazu geschrieben, um uns eine Geschichte zu erzählen. Darf ich ein bisschen hart sein? Wenn ihr eine Geschichte haben wollt, dann holt euch ein Geschichtsbuch. Wenn ihr Märchen lesen wollt, dann holt euch die Brüder Grimm oder wie die heißen. Wenn ihr eine Gute-Nacht-Geschichte wollt zum Einschlafen, dann gibt es auch genug davon. Wenn ihr aber Gottes Wort hören wollt, nämlich was Gott zu sagen hat, dann lest die Bibel. Und nicht darauf, was sagt sie nicht, sondern das, was geschrieben ist, hat eine Botschaft. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was geschrieben ist und nicht, was nicht geschrieben ist. Es ist nicht ohne Grund nicht geschrieben und es ist auch nicht ohne Grund geschrieben, was geschrieben steht. Sondern wir müssen uns überlegen, was ist eben geschrieben? Was ist die Botschaft? Warum hat Haggai genau diese Dinge geschrieben, die er geschrieben hat? Warum hat er andere Dinge nicht geschrieben? Ganz bewusst konstruiert, durch den Heiligen Geist geleitet, geformt, Sätze, Wörter, Überlegungen, Gedanken geformt zu einer Botschaft. Und nicht nur im Buch Haggai, sondern eben genauso in der kompletten Bibel. Es ist ein roter Faden, es ist ein Gedanke, es ist eine Botschaft, es ist ein Wort. Jetzt muss ich einen großen Sprung machen und euch etwas zum Hintergrund vom Buch Haggai sagen. Und was ich jetzt versuche zu sagen, ist nicht, um damit ihr mich nicht versteht, weil ihr sagt, das, was du gerade gesagt hast, das machst du ja genau jetzt. Ich möchte euch den Hintergrund zeigen, in die Zeit hinein zeigen, in der Haggai dieses Buch schreibt. Das heißt, und die Informationen holen wir uns nicht irgendwo, sondern aus der Schrift. Das heißt, wir schauen, was ist kurz davor geschehen und geschrieben worden und was ist kurz danach geschehen und geschrieben worden. Wenn wir das anschauen, dann bekommen wir ein gutes Bild von der Schrift, wie die Schrift das hineinstellt. Ein paar Gedanken zum Prophet Haggai. Wer ist er? Ist es ein bekannter Prophet? Habt ihr von ihm schon oft gehört? Paulus zitiert nicht an jede Ecke Prophet Haggai. Jesaja macht er ganz oft, gell? Oder Jeremia sind bekannte Propheten. Haggai ist, von Haggai wissen wir nicht viel. So seine Herkunft, wir wissen nur, wer sein Vater ist. Nicht mal das. Nein, von Haggai wissen wir, glaube ich, noch nicht mal, wer sein Vater ist. Von Zerubabel wissen wir, habe ich kurz gedanklich einen Sprung gemacht. Also ich würde so beschreiben, Haggai, ein Mann, über den man nicht viel weiß. Und wisst ihr, das ist gar nicht so schlimm. Nochmal, in einer bestimmten Zeit hat man gesagt, wir können die Bibel erst dann verstehen, wenn wir die Schreiber rekonstruieren können und den Hintergrund von Paulus und von Petrus erarbeiten und erst wenn wir ganz genau wissen, in welcher Zeit Paulus gelebt hat und alles, dann können wir recht verstehen, was er schreibt. Nun, das Problem ist nur das, woher können wir etwas über Paulus wissen oder über Haggai? Gibt es irgendwo so ein Lexikon? Gibt es irgendeine Biografie über Paulus? Wir können nur über Paulus etwas wissen, was in der Schrift steht, oder? Dass Paulus existiert hat, wissen wir nicht außerhalb der Schrift. Von daher, wir haben nur die Schrift. Wir haben nicht mehr, wir müssen von der Schrift schauen. Und so gucken wir, was sagt die Schrift über Haggai. Und wir merken, sie sagt nicht viel und trotzdem können wir das Buch verstehen. Weil wisst ihr, um wen geht es nicht in dem Buch Haggai? Was glaubt ihr? Um Haggai. So, er ist nicht die handelnde Hauptperson. Wisst ihr, wenn es not, sonst wäre es schwierig, zum Beispiel, welches Buch der Bibel könnten wir dann gar nicht verstehen? Wenn man unbedingt den Autor und den Schreiber gut kennen muss. Hebräerbrief. Denn wir wissen definitiv nicht, wer es geschrieben hat. Oder es weiß jemand von euch. Ich habe eine Theorie, aber ob sie so wahr ist, werde ich sehen, wenn ich beim Herrn bin. Und dann wird sich da zeigen, ob das eine gute oder eine schlechte ist. Aber wir wissen es nicht. Kann man den Hebräerbrief trotzdem verstehen? Ja, natürlich, weil die Botschaft aus dem Hebräerbrief kommt, oder? Hebräerbrief, Schreiber war das Werkzeug. Es ist natürlich interessant und nicht unwichtig in dem Sinne, dass wir die Boten kennen. Aber es sind eben nicht die Boten, die im Zentrum stehen. Es ist der Herr, der spricht und der redet. Target taucht nur noch an zwei Stellen auf in der Bibel, und zwar unmittelbar im Alten Testament, unmittelbar im Zusammenhang von dem Propheten selber, nämlich im Buch Esra. Esra 5, Kapitel 5, Vers 1 und Esra 6, Vers 14. Da wird davon erzählt. Wir schlagen das kurz auf, dann haben wir die Stellen kurz gelesen. Also, ab ins Alte Testament. Seid ihr noch da? Habe ich euch verloren? Noch nicht? Ist das zu kompliziert? Nein? Okay, dann bin ich froh. Wir gehen ins Buch Esra. In unseren alten Testamenten gehören Esra und so zu den Geschichtsbüchern. So, wir finden sie vor den Propheten. Esra, Kapitel 5, Vers 1. Da steht Folgendes. Und der Prophet Haggai und Sacharja, der Sohn des Idos, die Propheten weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israel, der über ihnen war. Da machten sich Serubabel, wie der Sohn Shealtiels, und Joshua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Mit ihnen waren die Propheten Gottes, die sie unterstützten. So bekommen wir etwas mit über Haggai. Er und Sacharja, die beiden, die haben den Juden in Jerusalem geweissagt, im Namen Gottes, und die unterstützten den Bau des Hauses Gottes. Das ist, was wir in der Einleitung schon ein bisschen gehört oder gelesen haben. Es geht um den Aufbau des Tempels. Und hier bekommen wir einen Parallelhinweis, dass Haggai zusammen mit Sacharja diesen Auftrag wahrgenommen haben. Das ist die eine Stelle, und die zweite Stelle ist in Kapitel 6, Vers 14. Und dann gibt es nur noch eine, auf die ich kurz, die wir uns kurz anschauen müssen. Dann also Esra 6, Vers 14, da heißt es, so bauten die Ältesten der Juden und sie kamen gut voran, gemäß der Weissagung Haggais, des Propheten, und des Sacharias, des Sohn Idos. Vom Sacharia kriegen wir den Namen noch, den Vater mit, von Haggai nicht. Aber sie kommen gut voran, gemäß dem, was der Haggai prophezeit und was der Haggai geredet hat, nämlich als Bote Gottes. Das sind die zwei Verweise im Alten Testament, wo wir noch etwas von dem Propheten Haggai mitbekommen. Sonst taucht er nur noch ein einziges Mal auf, und zwar im Neuen Testament, als Zitat. Es gibt doch jemanden, der ihn zitiert hat. Gerade der, von dem wir nicht wissen, wer es war. Nämlich im Buch, im Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 12. Hebräer, Kapitel 12. Nur nebenbei, der Hebräerbrief ist für mich eine der herrlichsten Auslegungen des Alten Testaments. Also wenn wir lernen wollen und verstehen wollen, wie wir das Alte Testament zu lesen haben, dann sollten wir uns intensiv mit dem Hebräerbrief beschäftigen. Er kannte sich so gut darin aus und legt wunderbar das Alte Testament aus. Und da zitiert er, meine ich, eben auch Haggai an einer Stelle. Und zwar in Hebräer 12, Kapitel 12, Vers 26 und 27. Ich lese schon mal ab Vers 25. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttliche Weisung gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von denen abwenden, der von dem Himmel her redet. Dessen Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Und dieses Zitat, dass Gott noch einmal die Erde bewegen wird, steht eben in Haggai. Haggai 2, zu dieser Stelle werden wir noch kommen, dass Gott noch einmal die Erde und den Himmel bewegen wird. Und das ist hier eine Anspielung auf das Gericht und auf die Vernichtung der Erde und auf die neue Himmel und neue Erde. Und er zitiert Haggai, das heißt, Haggai spricht über den neuen Himmel und neue Erde, er spricht über das Gericht. Buch Haggai. Hebräerbrief zumindest gibt uns einen guten Hinweis, um das zu verstehen. Okay, das sind die einzigen drei Stellen, die wir über Haggai noch sonst in anderen Schriften haben. Mehr habe ich nicht gefunden. Und wenn ihr noch eine findet, das wäre schön, dann ergänze ich das bei mir. Aber ich vermute, ihr findet keine mehr. So, aber ich lasse mich gerne in dieser Richtung eines Besseren belehren. So, also erfahren wir nicht viel über Haggais Herkunft. Wir wissen nicht genau, woher er kommt. Wir wissen auch nicht mal genau, ob er mit den Zerstreuten beziehungsweise bei der Rückkehr aus Babylon mitgekommen ist, ob er in Babylon war und dann zurückgekommen ist mit den Rückkehrern oder ob er einer von den wenigen Rest des Volkes im Land geblieben ist. Was sehr wahrscheinlich ist, ist, dass Haggai den alten Tempel noch miterlebt hat. Was sehr wahrscheinlich ist, dass er noch die Herrlichkeit des alten Tempels, Salomo-Tempels, gesehen hat. Und er spielt darauf an und sagt, wer von euch hat die Herrlichkeit noch gesehen und wie sieht das jetzt aus? So, ob er eben ein Mitgefangener war oder da geblieben ist, wir wissen nicht. Das ist auch nicht so entscheidend. Aber ich denke, dass er ein sehr alter, weiser Mann war. Denn es ist auch zu vermuten, beziehungsweise wenn wir jetzt die Parallelgeschichte von Esra und Nehemia lesen, dann kurze Zeit, also Haggai begleitet den Bau des Tempels und dann als der Tempel eingeweiht wird, dann werden alle aufgezählt, die dabei sind. Und wisst ihr, wer nicht aufgezählt wird? Haggai und Zerubabel. Ja. Haggai ist nicht mehr dabei. Man geht davon aus, er ist halt eigentlich schon gestorben. Ich denke, wenn er dabei gewesen wäre in seinem Brief, dann hätte er am Ende noch die Erfüllung aufgeschrieben. Er hat prophezeit, baut den Tempel und dann sagt er wie. Und dann, und wir haben ja gelesen, er hat ja den Bau begleitet, gell? Er ist ja mit dabei gewesen. Und natürlich, als der Tempel da stand, dann wäre das ein guter Hinweis. So, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und nicht zu arg spekulieren, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er ein hohen Alter hatte und so sehr bald dann nach der Rückkehr des Volkes nur noch so geweissagt hat und dann eben auch dann zum Herrn gehen durfte. Interessant ist etwas zu seinem Namen. Und ich denke, nicht ohne Grund hat Gott ihm diesen Namen gegeben. Und wie ihr wisst, haben Namen in der Bibel hohe Bedeutung. Und Gott gibt den Menschen Namen und gibt auch den Propheten Namen und oder auch und um bestimmte geistliche Wahrheiten deutlich zu machen und das Geschehen und die Ereignisse, die jetzt stattfinden, so gibt zum Beispiel Gott sagt den Propheten, wenn sie einen Sohn, als sie einen Sohn bekamen, du musst dem Sohn diesen und diesen Namen geben, weil dahinter steht er nämlich für die Zeit, die jetzt geschehen wird. Also hinter Namen, mit den Namen wird ganz viel Gottes Handeln verknüpft. Auch Jesus gibt seinen Aposteln immer wieder da neue Namen, um anzudeuten, das, was geschehen ist. Die Johannes und Jakobus benannt er wie? Die Donnersöhne. Es ist nicht ohne Grund so. Und Petrus, Kephas und so weiter, ja. Also, das steckt viel dahinter. Und der Name Haggai bedeutet mein Fest. Und im alten Judentum war dieser Name weit verbreitet. Es war vor allem da verbreitet, wenn ein Kind an einem Festtag zur Welt gekommen ist. Zum Beispiel ein Laubhüttenfest oder Purimfest oder ein Passafest. Dann hat man ihm den Namen Haggai gegeben. Und so war das ganz oft verbreitet, dieser Name damals, Haggai, weil Haggai heißt es mein Fest, am Festtag geboren. Warum ist das für uns nicht unwichtig? Weil wenn wir das Buch Haggai lesen, sehen wir die Ereignisse, die werden ganz genau datiert. Und die Ereignisse finden an bestimmten Festtagen Gottes statt. Die Tempel Grundsteinlegung, die Tempeleinweihung, all diese Dinge, die finden an bestimmten Tagen. Und bei Gott spielen die Festtage eine große Rolle, oder? Gottes Heilsplan ist an Festtage geknüpft. Wir werden darüber noch mehr Gedanken uns machen müssen, über Zeitpunkte und Zeiten bei Gott. Aber Zeitpunkte und Zeiten sind sehr wichtig in der Schrift. Denn nichts geschieht einfach so. Hagar steht nicht einfach so auf und denkt, oh, ich möchte etwas sagen. Er ist zu einer ganz bestimmten Zeit, zu einer ganz bestimmten, mit einer ganz bestimmten Botschaft, zu einem ganz bestimmten Volk gesandt. Und es geschieht dann und zu dem Zeitpunkt, zu dem Gott es will. Freunde, das ist so wichtig. Wenn wir das begreifen, bin ich mir sicher, das wird uns so viel Mut, Kraft und Trost spenden. Nur als Beispiel. Als Jesus auf diese Welt kam, was sagt die Schrift? Als die Zeit erfüllt war. Das heißt, als die Zeit erfüllt war, die Gott festgesetzt hatte. Es war nicht irgendwann mal, ach, machen wir es heute. Das ist im Ratschluss Gottes, im Plan Gottes, den er gefasst hatte, gibt es Zeitpunkte. Niemand kennt sie, aber Gott hat sie festgesetzt. Und Gott handelt zu diesen Zeitpunkten. Und wenn die Zeit erfüllt ist, handelt Gott. Und Zeit und Festtage, jüdische Festtage, ein jüdischer Kalender, die, in welche Zeit kam Jesus? An welchem Tag ist er gestorben? Am Passa. War das ein Fest? Ja, es war ein jüdischer Fest, richtig? Und an welchem Tag ist er auferstanden? An welchem Tag ist er in den Himmel gegangen? An welchem Tag hat er den Heiligen Geist ausgegossen? Guckt, wenn wir uns die jüdischen Festtage anschauen, dann sehen wir, das geschieht alles. Jesus starb an dem Passa. Als das Passalamm geopfert wurde, starb er, war es ein Vorbild auf das eigentliche, starb das wahre Passa. So, wollten die Juden, dass Jesus am Passa stirbt? Nein. Denn sie sagten, oh, am Passa wollen wir ihn nicht töten und dann noch kreuzigen, weil dann machen wir uns ja unrein, dann können wir das Passa nicht feiern. Gell? Also, wir machen nach den Festtagen das Ganze. Und wann starb Jesus nach den Festtagen? Nee. Ja, aber warum denn? Wenn die ihn, interessant, gell? Sie wollten ihn gar nicht töten da. Sie wollten ihn töten, aber nicht da. Aber er starb genau zu diesem Zeit, weil das ist der Zeitpunkt Gottes gewesen. Das war das Fest Gottes. Und um das deutlich zu machen, müssen wir die Evangelien lesen und schauen, wie Jesus, was hat Jesus getan, damit sie ihn gekreuzigt haben? Bitte? Aber absolut, was hat er viel getan? Denn schaut mal, der hat gesagt, niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es zu dem Zeitpunkt, wo ich es will, richtig? Wie oft wollten sie ihn schon töten, vom Berg stoßen und steinigen. Und dann heißt es, und er geht mittendrin durch das Volk, gell? Obwohl sie ihn töten wollen, nur sie können nicht, weil es nicht der Zeitpunkt da ist. Und dann, als die Zeit gekommen war, dass er sterben würde, sagen die Leute, nein, wir wollen ihn nicht töten. Und dann liest man aus dieser Perspektive mal die Evangelien, und zwar die letzte Passionswoche. Jedes Ereignis, das stattgefunden hat, und in diesem Sinne, ich verstehe, wie du das meinst, liebe Schwester, in diesem Sinne hat er viel getan, denn er hat permanent wen provoziert? Die Juden. Lest mal die Begebenheit, die da geschrieben wird, wie er sie mit Gleichnissen und mit Geschichten und mit Begebenheit, am Sabbat die Dinge tun. Also er hat permanent etwas getan, was sie so einem Zorn erregte, dass sie, obwohl sie nicht ihn töten wollten, es trotzdem getan haben. So einen Hass hatten sie dann auf ihn. Warum? Weil Jesus starb an dem Tag, an dem Gott es geplant hat. Es sind Gottes Zeitpunkte. Nur kurz nebenbei oder nur eine Sache. Genauso als Pfingsten geschah, kam der Heilige Geist, nicht weil die Gemeinde so fleißig gebetet hat, weil es Pfingsten war. Als die Zeit erfüllt war, als Jesus zu der Rechten Gottes gesetzt hat, hat er diesen Heiligen Geist ausgegossen, was ihr seht und hört. Gottes Zeitpunkte sind es. Bei Hagai ich hoffe, als Hausaufgabe habt ihr schon mal das Buch mal durchgelesen. Wenn nicht, dann haben wir noch mal eine Woche Zeit. Und ihr werdet ein paar Wochen Zeit haben, immer wieder das Buch Hagai zu lesen. Und achtet mal, wie oft da genaue Zeitangaben auftauchen. Oder? Jeder Abschnitt, von dem wir taucht, beginnt mit einer sehr genauen Zeitangabe. Zeitangaben spielen eine große Rolle, weil das sind Zeitpunkte Gottes, die Gott festlegt und an ihnen handelt. Und so ist Hagai allein von seinem Namen, das heißt, hier geschieht, als der Hagai auftritt, geschieht es zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort und an einem Festtag. Was für ein Festtag, was für ein Ort, was für ein Hintergrund, das machen wir nächsten Mittwoch.